Punya und Papa, das waren diese beiden Prinzipien, die in Vers 14 besprochen wurden. Ja, da ging es ja dann darum, wie die Kleshas, ja, die Ursachen des Leidens, unser Karma erzeugen. Immer dann, wenn wir Gutes tun, erzeugen wir positive Ursache-Wirkungsketten. Immer dann, wenn wir Destruktives tun, erzeugen wir unschöne Ursache-Wirkungsketten. Und im Yoga geht es eben nicht darum, dass wir dadurch, dass wir Gutes tun, eine bessere Zukunft generieren, das ist ein Nebeneffekt, sondern wir versuchen, soweit uns das möglich ist, selbstlos zu handeln, zu dienen, ja, und dadurch diese Ursache-Wirkungsketten zu schwächen und unsere karmischen Verbindungen zu lösen, sodass wir irgendwann frei werden. Und jetzt als nächstes in Vers 15 sagt Patanjali, für den Unterscheidenden ist alles leidvoll, bedingt durch Veränderung, Nicht-Existentes, den Eindrücken und dem unerwünschten Wirken der Eigenschaften. Also das ganze manifeste Universum ist letztlich Leiden. So wie Buddha eben auch in seinen edlen vier Wahrheiten gesagt hat, das Leben ist Leiden. Und derjenige, der unterscheidet, der Yogi, der die Fähigkeit entwickelt, genau zu differenzieren zwischen wahr und nicht wahr, zwischen ewig und vergänglich, zwischen dem, was wahrgenommen wird und dem, was wahrnimmt, ja, der erkennt eben auch, dass das ganze manifeste Universum vergänglich ist, wechselhaft ist und von Leiden geprägt ist. Ja, weil es gibt hier nichts Beständiges. Und selbst das, was mir höchste Freude bereitet, das bedeutet für jemand anderen noch nichts. Wenn ich zum Beispiel, ich fahre zum Beispiel gern Achterbahn. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht, aber ich liebe Achterbahnfahren. Aber meine Großmutter, die leider nicht mehr da ist, die kam mit Achterbahnfahren nicht so zurecht. Für die war das nichts. Ja, und so ist das, was für den einen eine totale Freude, einen totalen Kick bedeutet für den anderen gar nichts. Der eine liebt es, zu Rockkonzerten zu gehen, und der andere, der kriegt da zu viel, wenn er sich vorstellt, eingezwängt zwischen schwitzenden, alkoholisierten Männern irgendwelchen krassen Gitarrensounds zuzuhören. Und so ist das alles relativ. Und alles bedingte Sein, so sagt Buddha, ist eben Leiden. Und dieser Vers ist eben auch einer der bekanntesten Verse im Yoga Sutra, wird auch oft verkürzt durch Dukkham Sarvam Vivekina. Also der unterscheidet, erkennt, alles ist Leiden. Natürlich, wir erleben hier viel Schönes. Vorhin hatten wir das Beispiel mit dem Eis. Jemand träumt von Schokoladeneis. Und für den wäre es jetzt das Größte, ein Schokoladeneis zu bekommen. Ich zum Beispiel, ich mag überhaupt kein Schokoladeneis. Ich würde viel lieber Amarena Kirscheis essen. Das wäre für mich was viel Großartigeres. Vielleicht ist für den Schokoladeneis-Fan der Amarena-Geschmack gar nichts. Und so ist Freude immer was Subjektives. Die Freude liegt nicht im Objekt, sondern im Subjekt, in der Erfahrung. Das ist sehr individuell, an was man Freude hat und an was man keine Freude hat. Hier steht dann noch, also ich lese den Vers nochmal vor, für den Unterscheidenden ist alles leidvoll, bedingt durch Veränderung, Nicht-Existentes, den Eindrücken und dem unerwünschten Wirken der Eigenschaften. Also dadurch, dass sich alles ständig verändert, leiden wir. gewisse Dinge hätten wir gerne konstant. Zum Beispiel, dass unser Kontostand jeden Monat ein bisschen höher wird. Oder dass unsere Beziehung genauso, wie sie vor 2 Jahren, als alles so toll war, weitergeht. Stattdessen ist alles Veränderung unterworfen. Natürlich, eine Beziehung ist was Dynamisches. Es verändert sich mit der Zeit, weil wir uns ja auch weiterentwickeln. Das andere, das durch Nicht-Existentes. Wir wünschen uns ständig irgendwelche Dinge herbei, die nicht da sind. Eiscreme. Gibt jetzt kein Eis. Und dadurch, dass wir immer irgendwas überlegen, was wir jetzt gerne hätten, leiden wir. Der Unterscheidende erkennt das. Und er weiß, das ist nur eine Illusion. Und er richtet sich auf das ein, was jetzt ist, was beständig ist. Dann sagt er, die Eindrücke. Die Eindrücke, das sind die Samskaras, das sind die Programmierungen, das sind eben auch die Kleshas. Die führen dazu, dass wir leiden. Und das unerwünschte Wirken der Eigenschaften. Das sind die Gunas. Die Gunas, die 3 Wirkkräfte, wirken auf das ganze Universum, auch auf uns und unser Erleben und führen eben auch dazu, dass wir leiden. Lässt sich nicht vermeiden. Das Leben ist Leiden. Deswegen kommt Swami Vivekananda, ich schätze seine Kommentare sehr, weil er sehr prägnant und klar formuliert zu den einzelnen Versen. Er sagt eben in seinem Kommentar zu diesem Vers, nur wenn man die Welt aufgibt, wird man die andere Welt gewinnen. Niemals durch Festhalten. Also, wenn wir diese Welt sozusagen transzendieren, überwinden wollen, und die Perspektive wechseln zum Einheitsbewusstsein, müssen wir diese Welt zunächst ganz loslassen. Eine Freundin von mir hat es sehr schön beschrieben, wie wir leben jetzt mit unserem Normalbewusstsein, leben wir wie in so einer zweidimensionalen Welt. Stellen wir uns das wie eine Glasplatte vor. Und wir wollen wechseln in eine höherdimensionale Ebene. Die Perspektive wechseln zum Einheitsbewusstsein. Das ist, dann bekommt das ganze Leben eine andere Dimension. Stellen wir uns das wie eine Glaskugel vor. Eine Glaskugel auf einer Glasplatte. Und die berühren sich nur in einem einzigen Punkt. Und zu diesem Punkt müssen wir hinkommen, um die Perspektive zu wechseln. Und wir müssen zunächst diese Ebene, unsere irdische, duale Sichtweise, komplett loslassen, um diesen Perspektivwechsel geschehen zu lassen. Letztlich geht es bei dem Thema Erleuchtung, Befreiung, wie auch immer wir das nennen wollen, nur darum, die Perspektive dauerhaft zu wechseln. Dass wir uns nicht mehr als duales Erleben wahrnehmen, wo ich eine von mir getrennte Welt erlebe, sondern dass ich die Perspektive dahin wechsle, dass ich sehe, dass die ganze Welt ein Teil von mir ist. Alles, was geschieht, geschieht in mir, weil ich alles das bin. Und um dahin zu kommen, dass sich diese Perspektive wechselt, muss ich zunächst mal diese Welt loslassen. Und das ist, was im Yoga Sutra bezeichnet wird als Samyoga. Samyoga ist die irrtümliche Verbindung zwischen Subjekt und Objekt. Nämlich aus einer Unwissenheit heraus glaube ich zum Beispiel dieser Körper zu sein. Oder ich glaube, ich bin die Überzeugungen, die ich habe. Das nennen wir Samyoga. Samyoga ist die irrtümliche Verbindung. Yoga bedeutet ja auch Verbindung. Und wir müssen diese irrtümliche Verbindung zwischen Subjekt und Objekt auflösen, um die vollständige, richtige Verbindung zu erreichen, die wir dann als Yoga bezeichnen. Also, um aus der dualen Perspektive herauszukommen, muss ich zunächst mal mich ganz auf das Subjekt ausrichten. Ganz die Identifikationen mit allem, was ich wahrnehme, auflösen und das Subjekt, die Instanz in mir, die alles das wahrnimmt, mehr und mehr kultivieren, statt mich in einzelnen Objekten zu verlieren. Und dann kann irgendwann passieren, dass sich die Perspektive wechselt, dass sich die Welt auf den Kopf stellt und dass ich plötzlich sehe, ja, dass alles das Subjekt ist. Das ist dieses sagenhafte Einheitsbewusstsein. Nicht ich bin in der Welt, so wie ich das bisher wahrgenommen habe, sondern die Welt ist in mir. Und dann sagt er in Vers 16, hatte ich vorhin schon mal zitiert, zukünftiges Leiden sollte man vermeiden. Heyam dukam anagatam. Ich sollte so handeln, dass ich keine Ursache-Wirkungsketten erzeuge, die dann negativ auf mich und mein Erleben einwirken. Sondern lieber Gutes tun. Wenn ich Gutes tue, ja, auch wenn ich nicht selbstlos bin, dann wird auch Gutes auf mich zurückfallen. Und was Gutes ist, sagt uns letztlich unser Herz. Wir können auch mit unserem Verstand letztlich verstehen, was Gutes ist, ja, aber nur, wenn das Herz dabei ist. Ja, die Nazis zum Beispiel haben ja auch gedacht, sie würden was Gutes tun. Die waren ja wirklich davon überzeugt, dass das, was sie tun, richtig ist. Warum? Weil sie das Herz nicht geöffnet haben. Dann hat der Verstand sich verselbstständigt und sich selber so stark im Tun bestätigt, ja, dass sie sich darin völlig verrannt haben. Wenn wir aber ein offenes und weites Herz haben, dann spüren wir, dass es nicht gut ist, Menschen aufgrund ihrer Geburt zu diskriminieren oder zu verfolgen oder was auch immer. Ganz klar. Zukünftiges Leiden sollte man vermeiden. Also besser Gutes tun, ja, dann werden wir auch ein schönes Leben haben. Ganz klar. Ich habe mal beim Skifahren einen 80 Jahre alten Mann kennengelernt. Der kam aus derselben Stadt und deswegen waren wir uns direkt sehr sympathisch. Ne? Und ich habe mich viel mit dem unterhalten. Irgendwann sagte der zu mir, hat er erzählt, dass er in Stalingrad war. Und dann sagte der, Junge, ich will dir mal was sagen. Seine Lebensweisheit, das, was er vor allen Dingen in Stalingrad gelernt hat, ist, dass es am besten ist, wenn man bescheiden ist. Und er sagte, er hat das beobachtet in Stalingrad, ja, da waren halt so diese starken Männer, ja, die dann sich um jedes Stück Brot geprügelt haben, ja, und versucht haben, durch Tricks irgendwie an Wasser und Essen dran zu kommen. Und dann gab es halt die anderen, wozu er gehörte, ja, die miteinander geteilt haben, die sich umeinander gekümmert haben, ja, die füreinander gesorgt haben, die, ja, wenn der andere ganz krank war, dann auch mal auf ein Stück Brot verzichtet haben. Und er sagte, das waren eigentlich die, die überlebt haben. Diese Ego-Typen, die sich um ein Stück Brot geprügelt haben, er sagte, das waren die, die als erstes draufgegangen sind. Aber wir, ja, wir haben einander geholfen, wir waren bescheiden, ja, wir sind da durchgekommen. Und er sagte, dass diese Erkenntnis, die er da in Stalingrad hatte, hat ihn sein ganzes Leben lang geholfen und hat auch dazu geführt, dass er dann so erfolgreich war. Ja, dann später irgendwie Kunsthändler und so und war da richtig erfolgreich im Leben, ist auch gut zu Geld gekommen und so weiter. Aber immer mit dieser Grundeinstellung, ich bin bescheiden. Ich gucke halt, wie ich das Leben so meister und mache das Beste draus, aber versuche eben auch anderen zu helfen und nicht egoistisch zu sein. Und so ja, können wir zukünftiges Leid vermeiden, indem wir uns darin üben, Gutes zu tun. Und dann sagt er in Vers 17, das ist ein interessanter Vers, die Identifikation des Subjekts mit dem Objekt ist die Leidensursache und soll vermieden werden. Also, er benutzt hier nicht die Worte Subjekt und Objekt, sondern er benutzt Drashtra und Drishya. Wir müssen jetzt keine Sanskrit-Experten werden, aber Drashtra bedeutet der Wahrnehmende und Drishya bedeutet das, was wahrgenommen wird. Und wenn der Aspekt, der wahrnimmt, sich identifiziert mit dem, was wahrgenommen wird, dann ist es diese irrtümliche Verbindung, dann ist es Samyoga. Also wenn ich glaube, der Körper zu sein, dann ist das eine falsche Verbindung aus Unwissenheit. Und das sollte ich vermeiden. Und das gilt es zu überwinden. Ich weiß, das hört ihr immer und immer wieder im Yoga. Aber das ist das, worum es geht. Das ist das, woraus wir uns aus dem Leiden befreien. Wenn wir eben diese Identifikation mit dem Objekt auflösen. Das ist die Leidensursache. Und die Leidensursache, haben wir vorhin gehört, ja, die Kernursache, die Klesha Mula, ja, die Wurzelursache, ist Unwissenheit. So wie Buddha das auch sagt. Das Leben ist Leiden und das Leiden kommt durch Unwissenheit. Und Unwissenheit ist also das große Übel. Und das große Übel der Unwissenheit können wir überwinden, nicht indem wir stapelweise Bücher lesen, ja, nicht indem wir viel Faktenwissen uns aneignen, sondern indem wir überlegen, indem wir uns ganz bewusst machen, wer bin ich? Indem wir die Augen dafür öffnen, was wir in Wirklichkeit sind. Wir müssen nicht besonders intelligent sein dafür. Das ist sogar ein Hindernis. Ja, Shankara sagt, es ist einfacher für einen Bauern, die Befreiung zu erreichen, als für einen Philosophen. Warum? Weil der Bauer nicht alles in Frage stellt. Es geht wirklich nur darum, dass wir die Augen dafür öffnen, wer wir in Wirklichkeit sind. Und wir sind Bewusstsein, wir sind alles durchdringendes Gewahrsein, wir sind die Existenz an sich. Und die Welt findet in uns statt, nicht wir in der Welt. Soweit also die Verse 15 bis 17.